Ahoi und herzlich willkommen beim Neurodivergenz-Navigator, deinem Kompass für neurodivergente Identität. Du bist hier richtig, wenn du dich auch schon immer wie ein Alien auf einem fremden Planeten gefühlt hast. Mein Name ist Katharina Schön, aka Guardian of Mind, und ich bin deine Navigatorin auf der Reise zu deinem unmaskierten Ich. Hier erfährst du alles über ADHS, Autismus, Hochsensibilität und Hochbegabung. Und du wirst erkennen, du warst nie falsch, sondern nur ein Pinguin unter fliegenden Vögeln. Bist du bereit, in See zu stechen? Dann komm mit! In dieser Folge geht es um die Stärken und Talente bei ADHS. Denn ja, gesellschaftlicher Konsens ist ADHS Autismus, Defizit und Störung. Aber dass damit einfach ganz besondere Stärken und Talente einhergehen, wissen die wenigsten. Aus dem amerikanischen Raum ist zwar bekannt, dass ja einfach schon Firmen und Konzerne da ganz spezielle Programme haben für neurodivergente Menschen, die Stärken dann halt auch nutzen können und sich damit halt auch einfach einen ja, Wettbewerbsvorteil sichern, beziehungsweise da sehr enorme Innovationsfähigkeiten sich sichern. Und das möchte ich euch einfach diese Folge mal mitgeben. Und da gehen wir direkt mal rein. Was sind es denn überhaupt für Stärken und Talente? Diese Stärken sind Empathiefähigkeit, Kreativität, das Vielinteresse und Wissbegierde, Autodidaktik, Out-of-the-Box-Denken, Ideenreichtum, hohe Lösungskompetenz, Leistungsfähigkeit in Krisen, analytisches Denkvermögen und die Mustererkennungsfähigkeiten. Und heute gehen wir mal peu à peu da rein, was eigentlich dahinter steckt und wo wir ja eigentlich tatsächlich die Überschneidung zu Hochbegabung und Hochsensibilität sehen können. Als allererstes gehen wir mal in die Empathiefähigkeit. Also diese Empathiefähigkeit, die wird ja besonders bei Hochsensibilität, hochsensiblen Menschen nachgesagt. Jedoch wurde auch schon in Studien bei ADHS eine ausgeprägte Empathie nachgewiesen. Hier zwar auch in Extremen. Das heißt, es gibt auch natürlich ADHS-neurodivergente Menschen, die eher weniger diese Empathiefähigkeit haben. Jedoch sehe ich das auch in meiner Community. Also ich habe ja zwischen 85-90% Frauen. Und was auch sehr auffällig ist, dass viele von ihnen in der Pädagogik oder Pflege oder in dienstleistenden Berufen tätig sind. Aber gehen wir doch mal rein. Und zwar ADHS-neurodivergente Menschen, besonders die halt auch mit dieser Hochsensibilität, haben oft eine extrem feine Wahrnehmung für Stimmung, Körpersprache und diese Zwischentöne. Und da sehe ich ja halt auch den Unterschied zwischen, ich sage jetzt mal, nur ADHS und Autismus, weil ja, tatsächlich dadurch, dass wir autistische Menschen eine andere Wahrnehmung haben und eine andere Kommunikation, haben wir auch eine andere Art von Empathie und wie wir auf Menschen eingehen und diese verstehen. Und nur ADHS-neurodivergente Menschen können intuitiv auch neurotypische Menschen verstehen. Was heißt das? Hier nochmal ganz kurz zur Erklärung, was ist denn überhaupt Empathie? Ja, weil das wird ja auch immer ganz, ganz oft missverstanden. Also bei Empathie gibt es drei Arten. Es gibt die kognitive Empathie, es gibt die affektive bzw. emotionale Empathie und drittens die soziale Empathie. Und bei ADHS zum Beispiel ist es, wie gesagt, halt entweder extrem, dass da die kognitive oder emotionale Empathie ja weniger ist. Man könnte je nach Definition natürlich halt auch irgendwo von Defizit sprechen. Aber es gibt auch, wie gesagt, das andere Extrem, dass die mentale und emotionale Empathie besonders ausgeprägt ist. Das heißt, dass man, wie gesagt, intuitiv andere Menschen sehr gut versteht und dann aber auch eine sehr hohe soziale Empathie hat. Das heißt, man weiß ganz genau, was diese Menschen brauchen und kann adäquat auf sie eingehen. Und das ist zum Beispiel, wie gesagt, bei autistischen Menschen einfach, ist ein anderes Betriebssystem. Wir haben eine andere Art, wir haben eine andere Vorstellung, wie wir auch auf andere autistische Menschen eingehen können, beziehungsweise was die brauchen. Und da gibt es halt einfach diesen Clash von autistischen und neurotypischen Menschen, weil neurotypische Menschen das ganz oft fehlinterpretieren, beziehungsweise da auch falsch handeln. Weil beispielsweise, wenn ich weiß, ein autistischer Mensch ist gerade in einer Stresslage, sei es jetzt emotional bedingt oder in einem Meltdown oder Shutdown, da weiß ich, okay, was könnte ich denn jetzt machen? Sonst irgendwie mental unterstützen, was googeln. Aber jetzt beispielsweise, wenn es irgendwas in Richtung Trauer oder so ist, diesen Menschen halt nicht umarmen. Also die meisten von meinen Gehirnzwillingen ist auf jeden Fall so, dass in so einer Stresssituation das Motto ist, bitte nicht anfassen. Also bei mir ist das ja auch so. Diese starke Empathiefähigkeit kann aber auch kritisiert werden oder missverstanden werden. Das heißt, wenn wir in Anführungsstrichen zu sensibel sind für andere, dann, ich habe auf jeden Fall diese Erfahrung ganz oft in meinem Leben gemacht, sind wir anderen zu viel und dann werden wir halt als Sensibelchen, Mimose etc. ja, kritisiert und das ist ja auch immer sehr schmerzhaft, wenn man doch aber mit anderen stark stark mitfühlt. Und für viele mag das halt auch befremdlich sein, wenn man dann selber so traurig wird oder so stark mitfühlt, dass man zum Beispiel mitweint oder so. Dann haben wir das Thema der Kreativität. Also das ist auch etwas, was besonders bei ADHS immer mehr untersucht wird. Und diese Kreativität bei neurodivergenten Menschen entsteht oft aus dem Wunsch, Lösungen für sich selbst zu finden, wenn halt Standardstrategien nicht greifen, beziehungsweise, dass wir ja einfach neue Wege finden wollen. Also wir sind da drauf irgendwie geeicht, andere Wege zu finden, weil uns der Weg, der vorgegeben ist, zu langweilig ist. Das Spannende hier, da sieht man beispielsweise die Kreativität bei sehr vielen ADHS-neurodivergenten Menschen im Schauspiel und in der Musik. Da gibt es sehr, sehr, sehr viele berühmte Menschen, die ADHS-neurodivergent sind und uns einfach mit ihrer Kunst, ja, dem Schauspiel oder Gesang, was auch immer, sehr stark begeistern. Ich habe beispielsweise auch in meinem Freundeskreis, da sind ja wie gesagt über 90% ADHS-neurodivergent bzw. ADHS und dann halt noch mit der Kombi zu Hochbegabung oder Hochsensibilität, und sehr, sehr viele sind halt Musiker. Also das habe ich schon erkannt, vor allem in den letzten Jahren, wenn dann viele auf mich zugekommen sind, so hey Kathi, und ja, ich habe jetzt auch meine Spätdiagnose und so, und ich finde es einfach, dass das passt so wie die Faust aufs Auge, und ich liebe das halt einfach, ne? Ich habe halt auch Musik ist ein großer Teil meines Lebens, und ich liebe das halt auch einfach, wenn ich meinen Gehirnzwilling dabei auch zusehen kann, wie sie neue Musik, neue Lieder etc. komponieren oder Texte schreiben und so weiter. Und was es aber auch gibt, ja, Kreativität zeigt sich natürlich halt auch in der Kunst. Was ich da auch gesehen habe, ich bin ja jetzt so seit, naja, ungefähr knapp 2 Jahren, gehe ich ja vermehrt auf so Anime, Cosplay, Gaming, Nerd-Conventions und so weiter. Und auch da sehe ich, da ist ein Großteil an Neurodivergenten. Entweder ADHS, neurodivergent oder ADHS. Man sieht dann halt auch immer an den Artist-Ständen, dass mehr Leute da nachziehen und auch ADHS oder Neurodiversitäts-Content oder Kunst machen mit kleinen Stickern und so weiter. Und da, ja, sieht man auch einfach diese Kreativität, wie sie ausgelebt werden kann. Dann haben wir die Stärke des Vielinteresses und der Wissbegierde. Das wird zum Beispiel auch ganz oft bei der Scanner-Persönlichkeit genannt. Ja, also Scanner-Persönlichkeit ist ja das Konzept von Barbara Scheer, der Management-Trainerin, die ja selber mit der hypoaktiven Form von ADHS diagnostiziert wurde. Und sie hat halt gesagt, so ja, Scanner-Persönlichkeiten, die möchten einfach unglaublich viel wissen und haben zigtausend Hobbys und Interessen. Und das sehe ich halt auch bei mir. Und dieses Vielinteresse und Wissbegierde wird aber von der neurotypischen Gesellschaft ganz oft auch wieder kritisiert und zum Beispiel als sprunghaft gesehen und nicht für die Stärke und dass es Talent eigentlich ist, für die Neugier und diese Multidimensionalität. Bei ADHS und Autismus sieht man das, wie gesagt, sehr oft, dass wir uns in kürzester Zeit einfach in Themen einarbeiten können. Also bei ADHS ist es ja besonders so, wenn unser intrinsisches Interesse, also unser persönliches Interesse da geweckt wurde, dann können wir, wie gesagt, innerhalb von ja, mehreren Stunden oder halt nur mehreren Tagen, wo andere vielleicht Wochen oder Monate zu bräuchten, können wir uns so tief in ein Thema reingraben, weil wir alles wie ein Schwamm aufsaugen, und das sehe ich als unglaubliche Stärke und einfach Talent. Und auch hier haben wir wieder so eine kleine Kritik oder beziehungsweise was oft fehlinterpretiert wird oder kritisiert, wenn wir alles wissen wollen. Ja, also wenn wir zum Beispiel halt auch bei ADHS und Autismus ist es ja auch oft so, dass unsere Warum-Frage fehlinterpretiert wird, weil es da auch einen Clash zwischen neurotypisch und neurodivergent gibt. Aber über die Warum-Frage könnte ich auch tatsächlich mehrere Stunden sprechen, denn neurotypische Menschen interpretieren eine Warum-Frage anders. Für die ist es halt Subtext, beziehungsweise wird oft gesehen als Beschämung, und wir wollen wirklich die Hintergründe wissen, weil bei ADHS ist es so, wenn wir eine Warum-Frage stellen dann halt eine entsprechende Antwort bekommen, dann kann unser Gehirn erst richtig funktionieren. Und bei Autismus ist es halt so, wir brauchen erstmal ganz, ganz viele Informationen, um alles zu verstehen und um dann weiterzugehen, um auch in gewisser Weise so eine Sicherheit für das eigene Nervensystem zu kreieren, um daraufhin dann agieren zu können. Was ich auch besonders spannend fand, ist, als ich vor ein paar Jahren mal den Auftrag bekommen habe von einem Konzern, über die Stärken von ADHS und Autismus was beizutragen, beziehungsweise eine Präsentation zu machen, durfte ich den Clifton Stärke finden machen. Das ist ein Test, der wird dazu verwendet, dass man, wie gesagt, seine Mitarbeitenden richtig einschätzen kann, wo liegen denn die Stärken bzw. Nicht-Stärken, um dann dementsprechend abzuleiten, wo ist denn die Person am besten geeignet, an welcher Position. Und meine Stärken und Talente waren damals oder sind halt im strategischen Bereich. Also es gibt in diesem Stärkefinder gibt es 4 große Bereiche, und zwar strategisches Denken, Beziehungsaufbau, Einflussnahme und Durchführung. Und der Großteil meiner Stärken und Talente liegen wirklich fast komplett im strategischen Denken. Und darunter sind halt auch Wissbegier und Intellekt und Ideensammler. Und bei Ideensammler wurde das auch so beschrieben, dass diejenigen, die diese Stärke haben, sehr, sehr viel Material, Daten sammeln, sehr viel lesen und so weiter. Und da dachte ich mir so, das passt sehr, sehr gut, weil ich habe ja damals, als ich mit der Feldforschung zu ADHS und Autismus angefangen habe, habe ich ja nicht nur, also im Vorfeld, mehrere 100 Bücher gelesen, erst zum Thema Kommunikation, Psychologie, Neurologie, Gehirn, Mindset und so weiter, sondern habe ja dann auch bei TikTok meine Feldforschung gemacht und hunderte, wenn nicht sogar tausende Videos gespeichert von anderen Content Creator bzw. Betroffenen, um dann aus den Erfahrungsberichten entsprechende Studien zu suchen bzw. zu gucken, ob es da auch schon Studien gibt. Und ja, das kann aber auch, wie gesagt, als sprunghaft oder ja, als zu viel gesehen werden, weil ich habe ja wirklich Monate damit verbracht und das könnte für viele auch als obsessiv zum Beispiel gelten. Das hatte ich auch schon mal mit meinem ADHS-Arzt, der sich ja auch mit Autismus auskennt, besprochen. Und da meinte er auch so, ja, Frau Schön, das ist zum Beispiel halt auch so eine Sache, die halt generell neurotypische Menschen nicht machen. Sich so in einem Thema verbeißen und halt einfach so obsessiv das recherchieren und sich damit beschäftigen. Aber wie gesagt, das ist, und ich verwende den Begriff eigentlich ungern, ne, also dieses Superkraft in Anführungszeichen, was ja oft auch in der Community ja kritisiert wird aus Gründen, aber ich finde das schon, das ist eine krasse Superkraft, wenn man das gut dann auch einsetzen kann. Dann haben wir das Thema Autodidaktik. Das ist eine Stärke, die einfach ja besonders bei ADHS vorkommt, denn wir können uns, wie gesagt, auch aufgrund des Vielinteresses und so weiter, können wir uns sehr schnell Dinge beibringen. Und es gab ja auch mal in den 90ern, glaube ich, so eine Serie, die hieß Profiler. Und irgendwie habe ich den damals auch sehr bewundert. Also es war ein Mann, der konnte sich innerhalb von ein paar Stunden, konnte er sich alles beibringen. Zum Beispiel war er auch mal irgendwie Neurochirurg oder konnte sich halt, nur indem er die Betriebsanleitung irgendwie gelesen hat, hat er sich beigebracht, wie man Hubschrauber fliegt und so weiter. Und das ist in gewisser Weise so eine ADHS-Superkraft halt auch, weil, ja, das verstehen auch ganz viele Leute nicht, dass wir das so schnell können. Und das wird dann auch in manchen Kontexten oder sozialen Gruppen, wird einem dann mit Neid begegnet, weil es kann ja gar nicht sein, dass wir so schnell uns etwas aneignen können. Was ein bisschen schade ist und sogar verletzend in vielen Fällen ist, dass uns ja neurodivergenten Menschen mit diesen autodidaktischen Fähigkeiten häufig nicht geglaubt wird, weil wir keinen offiziellen Stempel für bestimmte Dinge haben. Denn hinter diesen autodidaktischen Lernen steht oft halt mehr Kompetenz und Tiefgang und halt auch diese intrinsische Motivation als hinter manchen Abschluss. Nur sind wir in Deutschland einfach darauf so geeicht, ein Abschluss bzw. ein Zertifikat befähigt, in bestimmten Berufen zu arbeiten bzw. bestätigt Kompetenz. Und ich hoffe auch, dass sich das in den folgenden Jahren so ein bisschen auch aufdröselt, beziehungsweise das alles so ein bisschen aufbricht, weil es sollte auch neurodivergenten Menschen, die, ja, oder auch neurotypischen Menschen, also muss ja jetzt nicht sein, dass nur neurodivergente Menschen diese autodidaktischen Fähigkeiten haben, aber wenn man sagt so, hey, ich habe mich extrem damit beschäftigt, intensiv, und man kann heutzutage alles lernen, durch das Internet, durch Bücher, es gibt Tutorials, es gibt so viele auch kostenlose Kurse von vielen Universitäten, und es ist halt einfach schon krass, wenn da ein Mensch ist, der intrinsisch motiviert ist, sich in eine gewisse Thematik so ganz tief reinzugraben, aber dann sich bewirbt und die Firma zum Beispiel sagt so, ja, aber du hast ja keinen Studienabschluss oder du hast ja kein Zertifikat dafür, da gehen einfach Fähigkeiten und Möglichkeiten verloren. Und ich muss da auch sagen, so diese Angst hatte ich ja auch ganz lange, ja, dass ich mich da halt auch rechtfertigen muss. Ja, woher weißt du das und bist du überhaupt qualifiziert? hast du das studiert? Da wurde das tatsächlich schon mal irgendwie von einer Person, die irgendwie ja sehr negativ auf ein Video von mir reagiert hat, auf ein virales, die hat mir dann auch zurückgeschrieben, so, ja, du bist aber keine Therapeutin oder Ärztin und so weiter. Und ich sage auch, ja, bin ich auch nicht, korrekt. Und ich gebe auch keine medizinische Ratschläge oder so, sondern kläre ja zu diesen Thematiken auf, aus eigener Lebenserfahrung und im Mix mit den aktuellen Studienergebnissen und der Wissenschaft. Denn was viele ja halt auch nicht verstehen, ist Wissenschaft und ja, Studienerkenntnisse, das dauert manchmal Jahre, bis die auch in Studiengängen und in Büchern angekommen sind. Also dieses ganze Wissen, was wir jetzt schon haben, also vor allem in der Bubble, in der Neurodiversitätsbubble und so weiter und halt auch in den Bereichen und Kontexten, die sich wirklich sehr intensiv auch beruflich damit beschäftigen, bis das alles in Studiengängen angekommen ist, dann dauert das halt vielleicht sogar 10 Jahre. Wenn wir das mal im Hinterkopf behalten, 2013 erst wurde gesagt, okay, ADHS und Autismus, das kann tatsächlich zusammen auftreten, denn vorher war das ja verboten, verboten, das gemeinsam zu diagnostizieren, beziehungsweise es war ausgeschlossen. Also ein Mensch konnte entweder mit ADHS diagnostiziert werden oder mit Autismus, aber nicht mit beiden, weil es hieß, das schließt sich gegenseitig aus. So, jetzt haben wir 12 Jahre später, aber es gibt manche ja, psychiatrische und therapeutische Fachkräfte, die immer noch daran glauben oder noch das vielleicht noch gar nicht gehört haben, dass es da schon ein Update von vor 12 Jahren gab. Und das ist halt einfach total krass. Und ich glaube auch oder habe die Befürchtung, dass es in manchen Studiengängen auch immer noch falsch gelehrt wird, weil natürlich auch Bücher und so weiter, bis die dann erneuert werden, das dauert einfach Jahre. Dann haben wir das Thema Out-of-the-Box-Denken. Also, wir denken nicht linear, sondern halt in Assoziationen, Bildern und Mustern. Na, da haben wir auch wieder so diese Mustererkennungsfähigkeit und da kommen wir ganz oft auf ungewöhnliche Lösungen für komplexe Probleme. Das macht sich im Schulsystem eher schlecht, weil da müssen halt Standardantworten gegeben werden und wenn man da halt ja einfach eine ganz andere kreative Lösung hat, dann steht da ganz oft drunter, dass es falsch ist. Und das ist halt sehr traurig, weil im Erwachsenenalter und dann halt auch im Beruf oder in so vielen anderen Bereichen ist das so eine tolle Fähigkeit, einfach außerhalb der Box zu denken. Und das sollte auch mehr natürlich auch in der Kindheit und in der Schule gefördert werden. Jedoch, wenn man halt so denkt, dann ist man ganz oft kompliziert oder verwirrend oder zu viel. Und für viele ist das dann auch so, ja, du bist ein Systemsprenger, obwohl es dadurch Innovationen geben kann. Dann haben wir den Ideenreichtum, also der geht ja auch damit einher, beziehungsweise ist Verbindung zu den ganzen anderen Sachen, wie viel Interesse oder dieses Out-of-the-Box-Denken, weil wir sind halt ständig in Bewegung. Und ich meine, mein Gehirn ist halt auch, wenn ich nicht gerade schlafe, das ist immer dabei, irgendwelche neuen Verbindungen zu ziehen. Egal, was ich im Alltag erlebe, da kommen mir immer neue Ideen zu irgendwas. Und das ist halt einfach natürlich für meinen Bereich und für meinen Job ist das total cool. Es macht auch Spaß. Ich liebe das, neue Dinge zu entwickeln oder neue Metaphern und so weiter. Und es ist dann so eine produktive Explosion. Dann haben wir die hohe Lösungskompetenz. Ja, die müssen wir auch haben, weil die Welt und die Gesellschaft ist halt nicht auf Neurodivergenz ausgerichtet und deswegen müssen wir ja schon von klein auf schauen, wie wir andere Strategien und Methoden finden, damit es für uns machbar wird, weil ganz oft neurotypische Methoden nicht für uns funktionieren, wie zum Beispiel Zeitmanagement oder auch so diese ganzen Produktivitätsmethoden oder Anti-Aufschieben-Methoden. Und deswegen hatte ich mich ja dann auch rangesetzt und da einige entwickelt, die ja einfach für ein ADHS-Gehirn tatsächlich funktionieren, damit wir uns nicht in neurotypische Standards pressen, weil die halt einfach nicht funktionieren. Bei ADS ist es besonders so, dass diese hohe Lösungskompetenz dann kommt, wenn wir halt in Stress sind. Also wenn die Ranch brennt, dann sind wir haha on fire und dann sind wir halt einfach so komplett on point und können die kreativsten Lösungen entwickeln für die komplexesten Probleme. Und deswegen sind ADHS-Neurodivergente halt auch so in manchen Jobs, die schnelles Denken und schnelles Handeln fordern, sehr gut. Wie zum Beispiel in so risikohaften Jobs, wie zum Beispiel bei der Feuerwehr oder halt auch bei Rettungskräften und so weiter. Da sind wir einfach sehr gut, weil wir dann durch diesen Stress und vor allem, wenn es dann auch mit Menschen zu tun hat, einfach sehr gut funktionieren und unsere Exekutivfunktionen da so gut angeschmissen werden, dass wir sogar bessere Lösungen finden als neurotypische Menschen. Und da haben wir nämlich auch gleich die Überleitung zu der nächsten Stärke dieser Leistungsfähigkeit in Krisen. Also wir haben ja ein Leben lang geübt, beziehungsweise wurden dem ausgesetzt, dass wir unter Druck funktionieren, weil ja, unser Gehirn das gerne so hat, dass wir, wie gesagt, ganz oft lieber Dinge aufschieben oder auf die letzte Minute machen. Und dann in diesem Notfallmodus sind wir außerordentlich leistungsfähig. Kleine Problematik hierbei, aber da kann man auch lernen, sich abzugrenzen, ist, dass diese Stärke natürlich oft auch ausgenutzt wird. Das heißt, entweder in Jobs, aber halt auch in Beziehungen, weil man es in Anführungsstrichen ja gut kann. Ne? Aber dabei ist sie ganz oft teuer erkauft, ja, denn danach könnte halt auch Erschöpfung oder so ein innerer Zusammenbruch drohen. Und hier habe ich eine kleine Anekdote, wo ich selber total überrascht war, und zwar vor etwa, ja, knapp so 2,5 Jahren oder so, da waren meine Katzen bei meinen Eltern und dann hat meine Mutter so gesagt, so, ja, hier, Amy, die hat hier was am Hals. So, und es war so Kirschkern groß. Und da ist mein Mann damals mit unserer Katze Amy zur Tierärztin und sie hat dann halt diagnostiziert, dass sie einen Tumor am Hals hat und meinte, ja, der ist halt sehr stark und schnell wachsend und sie gibt, ja, unsere Katze ungefähr so bis Weihnachten. Und da waren wir natürlich total geschockt. So, und als mein Mann, wie gesagt, mit dieser Nachricht nach Hause kam, da war er, ja, also total gestresst und schockiert und natürlich halt auch traurig. Und ich weiß nicht, was es war, aber in diesem Moment hat irgendwie ist ein Schalter in mir umgelegt und ich habe ihn da getröstet und ich war glasklar und irgendwie war ich da auch sehr, sehr ruhig, obwohl man sonst denken würde, dass ich halt vielleicht genauso emotional wäre oder irgendwie traurig und ausrasten würde oder irgendwie so oder eine überbordende emotionale Reaktion hätte. Das war da nicht so. Und ich kenne das halt auch in anderen Fällen, wenn alle Menschen um mich rum ja irgendwie so gefühlt im Chaos versinken oder wenn irgendwie Stress ist und wie gesagt, irgendwie die Rennsch brennt, dann wird irgendwie was in mir umgeschalten, dass ich total ruhig werde. Und ich hatte nämlich an dem Tag dann mal auf meine Uhr habe ich geguckt, die so den Herzschlag und alles misst den Puls und so weiter. Und da habe ich richtig gesehen, dass mein Puls besonders in diesen Stunden sehr ruhig war und dass ich sehr konzentriert war und so. Und das war total faszinierend für mich zu beobachten. Und am Ende haben wir noch die analytischen Fähigkeiten oder das Denkvermögen und die Mustererkennungsfähigkeiten. Das geht beides so ein bisschen Hand in Hand, denn einerseits diese Mustererkennungsfähigkeiten, das ist für uns auch sehr intuitiv. Also besonders halt hier autistische Menschen erkennen Muster einfach in allem. Man sieht daher auch ganz oft autistische Menschen halt in IT-Berufen, ja, oder tatsächlich so in irgendwelchen Berufen, die mit Zahlen zu tun haben. Das sieht man beispielsweise auch sehr gut dargestellt in dem Hollywood-Film The Accountant. Da ist er nämlich im ersten Film, dass er, ich glaube, die Bilanz der letzten 10 Jahre durchgehen soll und da irgendwelche Fehler aufdecken soll. Und er arbeitet die ganze Nacht, schreibt da, glaube ich, so auch die ganzen Wände voll des Büros und am Ende hat er die ganzen einzelnen kleinen Fehler in dieser Bilanz oder in den Bilanzen der letzten 10 Jahre gefunden und das ist halt total krass. Aber unsere Mustererkennungsfähigkeiten, die können sich natürlich auch auf andere Kontexte beziehen, vor allem halt auch so in Mimik, Gestik, Körpersprache und andere Menschen verstehen. Wir können da sehr schnell erkennen, wie Menschen ticken und daraus entsteht dann halt auch eine sehr, sehr gute und ausgeprägte Menschenkenntnis. Ich hatte da letztens auch erst in meinem WhatsApp-Broadcast-Channel im Inner Circle, habe ich was gemacht und zwar zum Thema Hexen und dass autistische Frauen höchstwahrscheinlich damals oder sehr viele autistische Frauen damals als Hexen verbrannt wurden, weil da hieß es ja, okay, du weißt, wie das Wetter ist, ja, also wenn zum Beispiel Frauen das Wetter vorhergesagt haben, dass zum Beispiel Stürme aufziehen oder dass eine Trockenheitsperiode kommt oder, dass dann, ja, die anderen Menschen im Dorf gesagt haben, ja, das ist eine Wetterhexe, verbrennt sie. Oder was ich halt auch immer sehr, sehr oft sehe, also vor allem halt auch autistische Menschen, aber auch ADHS-Neurodivergente haben ja einen sehr, sehr guten Draht zu Tieren. Das bedeutet, also wir haben nicht nur so einen, ja, auch so eine intuitiven Vibe irgendwie, dass wir sehr, sehr gut mit Tieren können. Sei es jetzt Hunde, Katzen, ich habe auch viele in der Community, die auch Pferde als Spezialinteresse haben und sehr gut mit diesen kommunizieren können, beziehungsweise auch ein starkes Interesse an Tierpsychologie haben und dann sehr, sehr gut mit diesen umgehen können. Und auch hier sehen wir dann wieder diese Mustererkennungsfähigkeiten, ja, im Tierverhalten. Und was uns dann einfach zu sehr, sehr guten Trainerinnen und Trainern macht. Und wie gesagt, die Mustererkennungsfähigkeiten, die können in so, so vielen Bereichen sein. Und ich habe die ja auch sozusagen in den letzten Jahren genutzt, um dann zu erkennen, ADS, Autismus, da gibt es die Überschneidung zu dem Konzept der Scannerpersönlichkeit von Barbara Scheer. Dann, was ist eigentlich mit dem, in Anführungsstrichen, weiblichen Autismus? Was hat das mit Hochsensibilität zu tun? Oder wo wird das vielleicht fehlinterpretiert, dass was viele Menschen vielleicht als Hochsensibilität oder hochsensible Merkmale sehen, dass das eindeutig Anzeichen für Autismus sind. Nur die Aufklärung ist noch nicht so weit. Ja, das war es also zu den 10 Stärken bei ADHS und Autismus, die auch Überschneidungen und Gemeinsamkeiten zu Hochsensibilität und Hochbegabung haben. Und wenn dir die Folge gefallen hat, beziehungsweise wenn du jetzt deine Stärken besser erkannt hast, dann schreib mir doch gern bei Instagram, denn ich liebe es auch immer wieder, die persönlichen Erfahrungen und Geschichten meiner Gehirnzwillinge zu lesen. Das war der Neurodivergenz-Navigator, dein Kompass für neurodivergente Identität. Wenn du in dieser Folge eine erfrischende Aha-Erkenntnis hattest, teile sie gern mit anderen Gehirnzwillingen. Und wenn du tiefer eintauchen willst, findest du meine Posts, Videos sowie weitere Angebote über meine Social-Media-Kanäle auf Guardian of Mind und den Link dazu in den Shownotes. Danke fürs Zuhören und denk dran, du bist nicht auf einem fremden Planeten gestrandet, du hattest einfach die falsche Karte. Bis zum nächsten Mal, deine Navigatorin Kathi.